Herzlichen Dank übrigens auch dafür, dass Sie sich entschlossen haben, wieder nach Istanbul zu gehen. Davon profitieren wir natürlich als Leserin, Leser des Tagesanzeigers hauptsächlich, und einige von uns lesen vielleicht auch die Süddeutsche, natürlich ganz gewaltig. Darf ich nur bitten, bevor wir in die Diskussion gehen, schnell ein quasi, ich würde das nennen, ein Mini-Wikipedia zu machen. Weil Sie wiesen ja mehrmals darauf hin, also Erdogan beruft sich darauf, der Putsch damals ist auch von Gülen-Seite angeregt worden. Und ich glaube, wir hier in der ganzen Runde, auch ich, wissen immer noch nicht so richtig, was kann man dem Mann eigentlich wirklich anlasten? Wer ist dieser Gülen, der ständig im Munde der Politiker ist, als der Erzfeind Erdogans? Können Sie das quasi in einem kurz Wikipedia gesprochenen Artikel uns darlegen?
Das wäre schön, wenn man das könnte. Also ich glaube, Leute aus dem Netzwerk von Gülen waren beteiligt an diesem Putsch. Sie waren nicht die einzigen. Und die haben sich mit mehreren Gruppen verbündet, darunter wahrscheinlich auch extreme Säkularisten, sehr konservative Leute. Also ein Mix von Leuten, und sie haben sich in einem Punkt verrechnet. Sie haben gedacht, die Wut auf Erdogan ist so groß, dass die Leute, wenn sie hören, jemand versucht, ihn wegzuputschen, auf die Straßen gehen würden für die Putschisten oder für die Leute, die eine andere Türkei wollen. Aber das ist nicht passiert, weil Putsch ist in der Türkei auch eine traumatische Situation. Wir hatten 80 den gewaltigsten Putsch. Und das war, also da haben sie sich extrem verrechnet, und außerdem hatten sie wahrscheinlich ganz anders geplant. Sie wollten viel später anfangen mit ihrer Aktion, und das wurde bekannt, und die Regierung hat es wahrscheinlich auch laufen lassen dann ein Stück. Damit war sozusagen dieser Versuch beendet.
Ja, und Gülen als Drahtzieher der ganzen Geschichte zu bezeichnen, ist das irgendwo sachlich berechtigt? Er lebt ja nach wie vor, lebt er in den USA, ist nicht ausgeliefert worden, ob schon das verlangt worden ist. Was ist das für ein Mann?
Also die Bewegung ist immer noch schattenhaft. Sie ist ja sehr alt. Sie hat in der Türkei sich ja langsam aufgebaut. Sie hat tatsächlich sehr viele Mitglieder in staatlichen Positionen. Ich habe Gülen selber mal besucht in Pennsylvania, und er hat gesagt, ja, wir können den Staat nicht unterwandern, weil wir sind ja eigentlich Teil des Staates. Wie können wir denn unterwandern? Also er hat nie bestritten, dass er versucht hat, Leute, die ihm nahestehen, die in seinem Netzwerk angehören, in die verschiedensten Positionen zu rücken. Das haben auch türkische Journalisten aufgeklärt. Das ist Tatsache. Ob er selbst dann den Auslöser gedrückt hat, weiß ich nicht. Es gibt aber eine Entourage um ihn herum. Es gibt Leute um ihn herum, Männer, die sind alles Männer, die also wie in einem Orden halt Dinge bestimmen und für Länder verantwortlich sind, für Gebiete verantwortlich sind. Die haben das schon ziemlich gut kontrolliert.
Fragen an Christiane Schlötzer, Sebastian und dann.
Ja, vielen Dank für diese interessanten Ausführungen. Eine Anmerkung und dann eine Frage. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, nur weil Sie das auch angesprochen hatten, den EU-Beitritt der Türkei. Ist natürlich schon noch wichtig, aus EU-Sicht zu sagen, dass das eigentlich immer ein amerikanisch-britisches Projekt war, die Türkei aufzunehmen in die Europäische Union. Also die Briten waren eigentlich die großen Fürsprecher. Der unglücklichste Mann am Brexit-Tag war der türkische EU-Botschafter in Brüssel, hat er mir selber so gesagt, weil die Briten immer die waren, die gesagt haben, wir brauchen eine große EU, also geografisch groß, aber schwach. Und natürlich die Aufnahme eines Landes wie die Türkei, immer die Prämisse war, das würde uns schwächen. Also einfach im Gegensatz zu den Franzosen natürlich immer für eine kleine, aber feine EU sind. Also das heißt, das hat sich geopolitisch auch einiges verändert, glaube ich, zu Ungunsten eines Beitritts. Und das andere ist eine Frage. Es gab in Brüssel auch unter seriösen Journalisten schon eine Verschwörungstheorie, ich habe das, glaube ich, hier auch rausgehört, dieser Putsch, dass da gar niemand etwas davon gewusst haben soll. Also dass Mossad, MI6, Bundesnachrichtendienst, CIA und gar niemand etwas von einem Putsch gewusst hat, der ja breiteste Kreise der türkischen Elite einbezogen hat, das scheint allen unglaublich. Also die Vorstellung ist, das haben alle gewusst und haben es laufen lassen, aus welchen Gründen auch immer.
In der Türkei ist die Verschwörung natürlich so, also die regierungsnahe Verschwörung, dass die Amerikaner das alles gemacht haben. Dass es sowieso nie einen Putsch in der Türkei gab, ohne amerikanisches Wissen, ohne amerikanisches Zutun. Und dass auch dieser Putsch die Amerikaner die Fäden gezogen hätten. Beweisen kann man das alles nicht. Ich denke schon, dass es nicht ganz unbekannt war bei letzte amerikanischen Geheimdienst oder wo, was da los ist. Ich meine, die Gülenbewegung hat sich sehr, sehr lange aufgebaut und sie hat auch sehr gute Beziehungen in den USA. Wenn man dort in diesen Zentren ist, die Gülen eingerichtet hat, die ja aussehen, als seien sie die Kulturzentren, als seien sie praktisch das Goethe-Institut der Türkei, ist ja in allen größeren Städten gibt es diese Zentren und da kann man türkisch kochen lernen und Sprachkurse machen. Und die Leute hatten auch keine Ahnung, was der Unterschied ist zwischen Gülen und Erdogan. Es waren ja lange auch kein Unterschied, weil sie ja lange Kooperationspartner waren, bis sie sich gestritten haben über das Geld und die Macht. Aber die Theorie geht schon so, dass die Amerikaner einen großen Teil irgendwie gewusst haben. Und das ist ja jetzt auch das Zerwürfnis zwischen Washington und Ankara hat auch damit zu tun, nicht nur mit den Waffenkäufen in Russland, sondern es hat natürlich auch damit zu tun, dass man, obwohl ja Erdogan total stolz jetzt ist, auch wieder, wenn er mit Trump sprechen darf, also da ist ja auch wieder irgendwie, erkennen sich zwei wahrscheinlich in ihrer absurden Machtversessenheit, also das ist ja auch ein seltsamer Stolz. Ist er genauso stolz, wenn er mit Putin gesprochen hat, also wird sofort weiter getwittert habe, mit Putin gesprochen.
Ja klar, das ist der pompöse Umgang mit den Großen dieser Welt, wie wir Journalisten das immer genau, genannt
ist
haben.
Nicht? Pompöse ist das. Pompöse Umgang mit den Großen dieser Welt. Ich bin so wichtig, wir sind so wichtig, Türkei ist so wichtig, klar. Wir reden mit den Größten der Welt.
Schön, wir haben eine Frage von Uwe Halbach und dann von Gracia Stepanian.
Ja, vielen Dank. Ich fand eben auch sehr wichtig, diese Periodisierung, die Unterscheidung zwischen der guten und der schlechten AKP-Periode. Es gab ja eine AKP-Periode, die in der Tat gar nicht so sehr für Rückschritt, sondern eher für Fortschritt gestanden hat, was etwa die Integration Anatoliens in den Wirtschaftskörper der Türkei betrifft, was sogar einige demokratische Ansätze betrifft, was den Umgang mit der Armenierfrage in der Türkei betrifft. Wo sehen Sie denn die Umschlagpunkte? Da bietet sich natürlich 2016 an, das Putschjahr. Aber war das nicht schon früher der Übergang zu dem Neosultanismus, nicht? Also der Übergang von der Bemühung um eine positive Veränderung der Türkei hin zu einem Neosultanismus. Und dann sehr wichtig natürlich auch der Hinweis darauf, dass es da doch immer noch Widerstände gibt, dass die Türkei nicht Erdoganistan zu einem Erdoganistan geworden ist. Ich würde sagen, weniger als Russland in den letzten 15 Jahren zu Putinistan, zu einem Putinistan geworden ist, obwohl es da jetzt auch Umschlagpunkte gibt und irgendwas. Also nochmal zu dieser Periodisierungsfrage.
Ja, Erdogan hätte gerne, dass es Tajikistan wäre, aber es ist es halt nicht. Und es gibt auch schon noch klare Unterschiede zu Russland, denke ich. Also ich würde sagen, es ist ein autoritär geführtes Land, aber die Türkei ist keine Diktatur. Sonst gäbe es eben keine Parteien in dem Sinne noch, die tatsächlich gewählt werden können und auch gewählt werden. Also ich glaube, da ist noch ein großer Unterschied. Ich würde einen der Bruchpunkte schon 2007 setzen. Eigentlich schon 2005, am 3. Oktober 2005 begannen die offizielle Aufnahme von EU-Verhandlungen, wobei auch die rot-grüne Regierung in Berlin ziemlich wichtig war. Ohne Schröder und Fischer wäre es auch nicht passiert. Womöglich haben die Amerikaner da auch gedrängt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber es war auch die deutsche Regierung, die damals sehr stark das ja auch als Thema gemacht hat, als Auseinandersetzung mit der konservativen Seite. Wir sind pro Türkei nach einem langen, langen Prozess. 2005 war dann schon der eine Bruchpunkt. Nachdem die Aufnahmeverhandlungen begonnen waren, passierte ja nichts mehr. Also die EU hat sich zurückgelehnt und hat gesagt, wir wollen ja eigentlich gar nicht. Und die Signale waren von Anfang an so, ihr habt zwar jetzt das Papier, ihr dürft verhandeln, aber wir wollen euch nicht. Frankreich damals beschlossen, wir machen ein Referendum, wenn mal die Aufnahme beschlossen sei. Zypern kam dann, war ja schon kurz vorher passiert, dass die Wiedervereinigung Zypern gescheitert ist, die Erdogan ja befürwortet hatte, die ja auf der griechisch-zyprischen Seite gescheitert ist. Also, und dann 2007 war dann der Erdogans Macht war am höchsten und dann begann schon sozusagen die Angst vor dem Machtverlust. Und die war, das war sehr klar spürbar. Je größer die Angst wurde, desto stärker wurde sozusagen der Griff an der Macht. Und die Korruption ist natürlich dann auch wieder gewachsen. Am Anfang hatte die AKP die alte Korruption ziemlich ausgemerzt, aber dann kam die große neue Korruption, die Bauprojekte, die Entwicklung des im Südosten, die ganzen Infrastrukturprojekte, die vielen Flughäfen, die Autobahnen, wurde wahnsinnig viel Geld verdient.
Grazie, Stepanian.
Ich habe nur eine kleine Information. Im Jahre 2002 war eine armenische parlamentarische Delegation in Brüssel zu Verhandlungen und wir hatten um 19 Uhr abends ein Treffen mit dem Leiter für ausländische Beziehungen des Europäischen Parlaments gehabt. Er war ein Deutscher, war betrunken und trunkener Mund gibt die Wahrheit kund. Auf die Frage unseres Delegationsleiters, wie es denn mit der Türkei weitergehen würde in Bezug auf den türkischen Beitritt zur Europäischen Union, hat er ohne zu denken gesagt, die Türkei wird nie zur EU kommen. Mhm. Dann hat er kurz die Augen zugemacht und einige Sekunden danach hat er die Augen aufgemacht und gesagt, wenn die Türkei in die EU kommt, kommt auch Armenien in die EU. Also von Anfang an war das schon.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, ja.
Ja. Martin.
Vielleicht eine kleine Geschichtsstunde, wenn ich bitten darf. Ich kann mich erinnern, gelesen zu haben vor x Jahren, dass die Türkei eine Art von Bindeglied sei zu den Turkvölkern in Zentralasien und dass da eine Art von Beziehungsnetz aufgebaut werde, also die Stans. Ist das immer noch so und ist das, ich sag mal, geschwollen, geopolitisch relevant?
Die Idee war eine Zeit lang sehr virulent, aber die Praxis ist wesentlich weniger wichtig eigentlich als die Idee. Es gibt Beziehungen und zum Beispiel, aber das sind nicht die Istans, sondern zu den Turkmenen im Irak. Also es gibt sozusagen diese, ja, wie soll man das nennen? In Deutschland würde man sagen landmannschaftlichen Beziehungen. Man fühlt sich ihnen nahe. Näher müsste man vielleicht das Verhältnis, könnte man nochmal zu Aserbaidschan untersuchen, weil das Verhältnis zu Aserbaidschan ist natürlich sehr wichtig wegen des Energietransfers, aber auch, weil es das Verhältnis zu Armenien immer beeinflusst hat. Und damals, als die Diplomatie zwischen die Abdullah Gül sehr stark gefördert hat, der damalige Präsident und Außenminister, ich glaube, er war damals sogar noch Außenminister, ja klar, war ja schon 2005, war ja Außenminister und das hieß Fußballdiplomatie, weil es Fußballspiele gab, die ausgetragen wurden. Ich kann mich erinnern, ich war selber in der Zeit damals hier, kurz vorher und es gab so eine Art Frühling, so einen türkisch-armenischen Frühling. Es gab junge Leute austauschen, es gingen Armenier auch nach Istanbul zum Arbeiten. Diese Flugzeuge, die Atlas-Jet, der auch immer nachts vom Istanbuler Flughafen flog, wenn ihn keiner mehr gesehen hat, aber wahrscheinlich wegen der billigen Slots, der war immer voll, gepackt voll. Und auch die armenischen Schulen in Istanbul hatten plötzlich wieder neue Schüler. Also es war wirklich eine Art Frühling. In der Gesellschaft selber, in der türkischen Gesellschaft, ist es nicht ganz vergessen. Also jetzt zum Beispiel zu Ostern war ich in Istanbul in einem der Vororte, in Yeşilköy, wo es noch viele Kirchen gibt, armenische und griechische Kirchen. Und die Gemeinde Yeşilköy, das war kurz nach der Kommunalwahl, hatte frische Plakate aufgehängt über die ganze Straße, frohe Ostern auf Armenisch, in armenischen Schriftzeichen und in griechischen Schriftzeichen, frohe Ostern. Also es gibt auf der Ebene der Zivilgesellschaft viel mehr, was nicht ganz gestorben ist. Oben wird, also oben ist die extreme Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung. Es gab zum Beispiel auch damals sehr interessant in der Zeit dieses armenisch-türkischen Frühlings gab es eine Serie in der Zeitung Hürriyet. Hürriyet ist ein Massenblatt. Hürriyet ist ein nationalistisches Blatt eigentlich. War es damals, ist eigentlich immer. Und die Serie behandelte 1915, 16, was damals passiert ist. Und zwar ziemlich offen. Also sie haben das Wort Genozid vermieden, aber sie haben gesagt Massaker, Vertreibungen. Und dann wurde eines dieser 8, 9 Kapitel angekündigt, immer jede Woche eines Ding, über die Besitz. Was ist mit dem armenischen Besitz passiert? Diese Folge in Hürriyet ist nie erschienen. Das war Murat Badakçe, Amalia kann sich sicher erinnern, ein bekannter Kollege, der immer so ein bisschen historisch recherchiert hat. Ich habe ihn dann angerufen, habe gefragt, warum erscheint denn dieser Teil nicht über die, das ist der wunde Punkt. Dieser Raubzug armenischen Besitzes während der Vertreibung, während des Genozids, das ist eine der wunden, die, glaube ich, alles überlagert, also die Angst davor, man müsste was zurückgeben. Große türkische Firmen haben sich zum Teil mit diesem Raubzug bereichert, aufgebaut. Und wie gesagt, Hürriyet wurde sicher von oben, vom Geheimdienst, von irgendjemand gestoppt, genau dieses Kapitel. Und Murat Badakçe hat zweimal habe ich versucht, immer das Telefon aufgelegt. Er wollte darüber nicht sprechen. Er konnte darüber nicht sprechen.
Wir haben eine Frage von Heidi Tagliavini.
Vielleicht nur noch kurz in Ergänzung zu Martin Aliot. 1992 habe ich ja die diplomatischen Beziehungen mit all diesen Stans und all diesen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion auch aufgenommen. Und ich kann sagen, dass die Türken die Ersten waren, wirklich die allerersten vor noch den USA und Großbritannien, die überall dort waren. Und das wäre ja an und für sich nichts Besonderes, aber sie kamen mit Programmen, die schon erstaunlich waren. Also da waren hunderte von Stipendien für junge Studenten, die dann eben in die Türkei zum Studium fahren konnten. Dass das erlahmt ist, und zwar relativ schnell, das ist auch klar.
Da war auch Gülen beteiligt natürlich, diese Stipendienprogramme. Also ich meine, in Aserbaidschan waren die Gülen-Schulen auch sehr stark. Genau. Also das war damals waren sie ja noch Unterstützer, also der konservativen Linie. Und also die ganze Gülen-Geschichte ist wirklich hochinteressant, weil er in diesen ganzen Außenpolitik der Türkei so eine große Rolle gespielt hat. Auch mit Afrika. Also eben auch mit den Ländern, die Sie gesagt haben, aber auch mit Afrika. Überall Gülen-Schulen, auch in asiatischen Ländern, Amerika auch. Also das ist schon eine hochinteressante Geschichte, wie aus einer religiösen Bewegung, die eine sich Bildungsbewegung genannt hat, eine weltweite außenpolitische Kraft. Ja, die Flughäfen wurden immer dort gleichzeitig mit den Gülen-Schulen eröffnet und die Kulturinstitute. Und das hat natürlich der Türkei sehr auf dem Balkan unheimlich viel Einfluss gegeben, weil man diese Leute ausgebildet hat. Die kannten dann in den Schulen, haben die ja keinen Religionsunterricht gehabt. Deshalb waren ja auch Christen überall in den Schulen. Aber sie haben alle Türkisch gelernt. In Russland, überall, in Petersburg. Die haben alle Türkisch gelernt.
Danke. Eine vielleicht jetzt zur Frage. Vielleicht zur Frage.
Eliteschulen, ja, waren Eliteschulen. Es war genau.
Vielleicht einfach noch meine Frage. Ja. Wir wissen ja alle, dass die Türkei ein Aufnahmeland von Flüchtlingen aus verschiedensten Konflikten, vor allem aus Syrien, ist und war und ist. 2014 gab es dann diese plötzliche Migrationswelle. 15. September 15. Ich habe nie wirklich dahinter gesehen, was genau der Auslöser war. Denn an und für sich war das eine bereits eingespielte Form der Flüchtlingsaufnahme in einem Nachbarland. Und es war schon sehr merkwürdig, dass das gleichzeitig auch mit Russlands Präsenz in Syrien, also Invasion mehr oder weniger 2015, begonnen hat, ganz Europa zu überfluten. Haben Sie dazu irgendwelche Informationen?
Im Sommer 2015, schon weit vor dieser Septembertagen, den chaotischen, waren die in Idomeni sehr viele Flüchtlinge angekommen. Die Küste wurde schon nicht mehr kontrolliert, also weiß nicht, ab Frühling wahrscheinlich sind die Boote gefahren. Die Türken haben die Küste nicht mehr kontrolliert. Es war eindeutig, es gibt unendlich viele Geschichten, wie die Leute in die Flüchtlingsboote, man konnte es von oben fotografieren, von überall fotografieren. Die Leute sind einfach in die Flüchtlingsboote auf die griechischen Inseln. Es waren 1 Million Menschen. Hatte dann auch, dass der Strom so groß geworden ist, hatte natürlich auch was mit Deutschland zu tun. Also es gab ein paar Entscheidungen, es gab ein paar Facebook-Posts, die sozusagen gezeigt haben, es sind auch viele Leute dann erst aufgebrochen. Es waren viele Leute in der Türkei, aber es sind viele Leute dann erst aufgebrochen. Und dann begann der Strom über den Balkan. Am Anfang praktisch ungehindert und wegen der Massivität auch nicht zu verhindern. Ich glaube, die Türkei wollte die Leute damals auch loswerden. Es sind ja nicht nur die Syrer in der Türkei, es gibt sehr viele Flüchtlinge aus Iran, es gibt sehr viele Flüchtlinge aus Afghanistan. Sie leben alle irgendwie.
Aber sie haben auch keine These, wie die Zusammenhänge wirklich sind, denn es war wirklich ein Wassersturz plötzlich.
Ja, vielleicht ist das Glas irgendwie übergelaufen in der Türkei. Also eindeutig war, dass nicht kontrolliert wurde. Und wer aber den Türken gesagt hat, kontrolliert eure Küsten nicht mehr, das kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht.
Letzte Frage, dann müssen wir abrunden von Reinhard Schulze.
Ja, meine Frage bezieht sich nochmal auch auf den Kontext Syrien. Für die Türkei ist eine Art von Marktpolitik ganz entscheidend, damit irgendwie die Türkei noch funktioniert. Das heißt also, die Bauindustrie braucht Märkte und Syrien ist ja zukünftig ein Land, wo man sehr viel neu aufbauen kann. Mhm. Und dieser Neuaufbau von Syrien, der dann von Europa bezahlt werden wird, ist für das Regime in Damaskus natürlich prima. Und die Türkei muss aber jetzt dafür die Beziehung zu Bashar al-Assad verbessern, um überhaupt an den Markt ranzukommen und ihn nicht den Chinesen zu überlassen. Sehen Sie irgendeine Art von Rekonziliation zwischen der Türkei und dem Bashar al-Assad-Regime, das sozusagen der türkischen Industrie dann auch erst ermöglichen würde, diesen immensen Markt, der sich dort gebildet hat, neu zu bestellen?
Also die Türkei will ganz sicher sozusagen präsent sein. Alles, was sie tut in der letzten Zeit, war in irgendeiner Weise sozusagen mitzuspielen in diesem komplexen System, in der komplexen Nachkriegsordnung oder wie man es auch immer nennen will. Es gibt die ersten Versuche, es wurde auch gesagt, es gäbe Geheimdienstkontakte. Also es gibt jetzt die ersten Äußerungen, die zugeben, dass es Kontakte gibt. Wahrscheinlich gibt es sie schon lange oder gab es vielleicht sogar immer irgendwie, bin ziemlich sicher. Aber jetzt wird es auch langsam zugegeben, um wahrscheinlich das türkische Volk daran zu gewöhnen, dass da was bevorsteht an vorsichtiger Politikänderung. Aber es ist natürlich noch unendlich kompliziert. Also kann es mir noch nicht vorstellen, wie das...
Eine schnelle, kurze Nachfrage, ja. Nur die Industrie in der Türkei. Von der habe ich gehört, dass dort der Druck aufgebaut wird, so schnell wie möglich neue Märkte zu erschließen, denn sonst geht der AKP
hundertprozentig, weil im Moment ist es ja, die türkische Wirtschaftskrise ist ja enorm. Es geht ja darum, wird debattiert, müssen sie doch zum IMF gehen. Also es ist extrem, die Schulden wachsen, vor allem die Schulden, weniger beim Staat als bei den privaten Firmen und bei den Banken. Und das ist wirklich, das ist ein schwarzes Loch, das wird noch ziemlich schlimm werden.
Vielen herzlichen Dank, Christiane Schlützer, für diese Weitergabe von einem immensen Insiderwissen, das Sie haben. Merci.